Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Judith Eberts. Unser großes Thema in Ab 21: Startups. Startup and Down, also der schnelle Erfolg und das grandiose Scheitern. Sarah und ihr Partner, die haben das leider selbst erlebt. Sie haben ihr erstes Startup gegen die Wand gefahren, haben daraus gelernt und sind erfolgreich mit einem neuen. Dazu hat uns Experte Sascha Schubert Tipps gegeben, worauf Gründer auf jeden Fall achten sollten, damit es klappt mit dem Startup. Und er erklärt, warum Berlin eigentlich so beliebt ist bei Gründern.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, das war super geil. Das war die coolste Zeit. Also es kam aus uns raus. Wir hatten so viel Kraft und so viel Energie und so viel Lust darauf. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet, aber es hat sich gar nicht angefühlt wie Arbeiten. Und wir haben jeden Text zusammengeschrieben.
So klingt sie, unsere neue Serie. Die erste Folge ist schon online. Und die Person, die hier gerade von ihrem ersten Startup erzählt hat, das sie mit ihrem Partner zusammen gegründet hat, ist Sarah. Die hört ihr in ein paar Minuten nochmal live bei uns hier im Studio. Die kommt nämlich vorbei. Jetzt geht es aber erstmal darum, was genau hinter Startup and Down steckt und was ihr von dieser neuen Serie zu erwarten habt. Das alles klären wir jetzt mit dem Macher der Serie, Utz Dreger. Hallo Utz.
Hallo.
Startup and Down klingt nach Startup, die schieflaufen, ein bisschen auch nach Flug mit Rakete, nur ohne oben irgendwie anzukommen.
Da liegst du ziemlich richtig. Es geht tatsächlich um Startups und deren Geschichte. Und die endet ja in der Mehrzahl der Fälle mit dem Ende der Unternehmung. Aber es gibt zu Beginn immer einen ganz großen Aufbruch von Menschen, die daran glauben. Es geht um eine Vision, für die da gekämpft wird. Und am Ende, da stellt sich dann heraus, ob und wie die Vision erreicht und umgesetzt werden konnte oder halt eben auch nicht. Und um bei deiner Rakete zu bleiben, die Menschen, die wir getroffen haben, die sind mal an den Start gegangen, um für sich nach den Sternen zu greifen. Und was dann passiert, das war meistens sehr spannend und davon wollen wir eben erzählen.
Um mal konkret zu werden, hast du mal ein Beispiel?
Ja, heute gleich in unserer ersten Folge, da geht es um Sarah und Julius. Beide wohnen in Berlin, beide sind ein Paar, haben auch ein Kind zusammen und werden gleich bei ihrer ersten Gründung gleich mehrfach ziemlich hart auf die Zerreißprobe gestellt.
Sarah haben wir auch gleich hier als Gast in der Sendung, aber erzähl daher noch mal ein bisschen eher von den anderen, ja?
Da wäre zum Beispiel Fritz, der denkt ganze viermal jetzt, hat er die glorreiche und geniale Idee für ein Startup. Anfänglich sieht auch immer alles ganz gut aus, aber am Ende klappt immer irgendwas nicht. So wie als er unter dem Namen Schokoladenstrauß europaweit Edelpralinen aus Belgien vertreiben will.
Wir haben mit Logistikzentren gesprochen, Fulfillment Center, alles vorbereitet und das wäre ein Riesenunternehmen geworden. Wir haben daran geglaubt, wir haben aber eben Gott sei Dank bei aller Naivität nicht selbst angefangen, das Zeug zu produzieren oder irgendwie eine große Logistikhalle anzumieten, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so glimpflich geendet.
Eigentlich glauben er und seine Mitstreiter an den sicheren Durchbruch an der Pralinenfront, aber so viel darf ich vielleicht verraten, am Ende ist er selber ganz glücklich, dass er nicht sein gesamtes Sparschwein in die Pralinenwelt reingesteckt hatte.
Aber Schokoladenstrauß klingt auch wirklich von vorgestern, muss man mal ehrlich sagen, Entschuldigung, es kann gar nicht klappen. Aber ganz offen ab, was für Geschichten hast du noch recherchiert?
Ich habe zum Beispiel auch Felicia getroffen. Die hat noch während ihres Studiums in New York gegründet. Da ging es um eine Bestell-App für Restaurantbesitzer und eben die Restaurantbesucher. Und Felicia schildert sehr intensiv, wie sie auf einer Art Dauer-High-Gefühl mit ihren Mitgründern in Manhattan am Startup rumgetüftelt hat und dabei fast vergessen hat, zu essen und zu schlafen vor lauter Gründungseuphorie.
Also Felicia ist jetzt quasi nur noch ein Finger. Nicht mehr zu sehen. Nun gut, New York klingt natürlich auch total aufregend, aber machen wir uns nichts vor, Berlin ist ja auch eine Startup-Hauptstadt und nicht zu verkennen, oder?
Absolut nicht. Und es war sehr spannend, hier zum Beispiel auch die Begegnung mit Felix Petersen. Er war Mitbegründer von Amen. Dieses Startup wurde länger als eine Art nächstes Twitter gehypt. Berlin hipstes Startup, schrieben die Zeitungen lange. Mit den Investoren aus Hollywood an Bord. Ashton Kutcher hat hier ein paar Millionen geparkt. Und Felix Petersen erzählt, was hinter den Kulissen geschah. Und warum irgendwann für ihn Schluss war mit Amen.
Mhm. Letzte Frage, ist das ein sadistischer Ansatz, nicht nur Start-ups zu erzählen, sondern auch End-Down? Also warum muss es am Ende immer nach unten gehen? Warum muss es scheitern?
Also sadistisch ist es auf keinen Fall gemeint. Wir wollen einfach gute Geschichten erzählen und die haben meistens einen Anfang und eben halt auch ein Ende. Und beim Geschichteneinsammeln, da habe ich gemerkt, Scheitern wird oft gar nicht so als Scheitern gesehen, sondern als Weg, auf dem man eben Erfahrungen sammelt und am Ende entsteht etwas Neues, halt eben aber in einem neuen Kapitel. In den USA, da ist diese Denkweise ja verbreiteter. Fail early, fail often, fail forward. Früh scheitern, häufig scheitern, scheitern und dabei einen einen Schritt nach vorne machen, so heißt es ja auch in unserem Trailer. Das ist übrigens Will Smith, den man da hört. Die Idee dahinter ist, fast jeder Lernprozess ist mit dem Scheitern verbunden und so entsteht persönliches Wachstum. Also tragen wir mit dieser Reihe vielleicht auch ein bisschen zu einem Bewusstseinswandel bei. Scheitern ist okay und kann langfristig auch von Nutzen sein.
Utz Dräger über die neue Serie Start Up and Down. Die erste Folge findet ihr bei deutschlandfunknova.de auf unserer Website. Und gleich lernen wir hier eine der Protagonistinnen unserer ersten Folge kennen. Persönlich im Studio.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Eine gute Idee. Geldgeber, die sich um dich reißen und ratzfatz läuft der Laden. So sieht der Traum aller Start-up-Goldgräber aus. Diesen Traum hat auch Sarah Seliger zusammen mit ihrem Partner Julius Bertram geträumt. Vor 4 Jahren haben die beiden Kirondo gegründet. Das ist ein virtueller Marktplatz für Kinderklamotten gewesen. Aber am Ende dieses Startup-Märchens arbeiteten sie nicht glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, sondern sie standen ohne Jobs da. Startup, Klappe die erste, das war's. Was ist schiefgelaufen? Was machen Sarah und Julius bei ihrem zweiten Startup? Ja, sie haben schon wieder eins. Was machen sie da besser? Sarah ist jetzt hier bei mir im Studio und erzählt uns ihre Geschichte. Schönen guten Abend, Sarah.
Hallo.
Sarah, du hast ja schon Sektchen-Intus. Ich denke, dein Bauchgefühl ist jetzt für dich besser zu erreichen als ohne. Denn um dein Bauchgefühl geht's jetzt, wenn du an Kirondo zurückdenkst. Was empfindest du denn da?
Nahezu gar nichts. Also eigentlich fast, als wäre es ein Witz.
Wie?
Eigentlich war es schon fast eine tolle Zeit. Wir haben unglaublich viel gelernt. Wir haben eigentlich auch anfangs unglaublich viel Spaß gehabt. Julius und ich hatten eine ganz intensive Zeit und wir hatten wirklich absolut Freude am Gründen. Ich glaube, so viel Freude kann man fast gar nicht empfinden. Diese Gründungsphase war für uns wie eine Hochzeitsvorbereitung.
Oha.
Und dann war es aber genauso impulsiv auch ganz, ganz schrecklich. Es war wie ein Trauma, als wir raus waren und das natürlich auch nur wenige Monate nach Beginn.
Mhm.
Und deshalb ist es auch wie ein Witz, wie ich ja gesagt habe, weil es war wirklich dann im zweiten Schritt sehr traurig und heute ist es wie weggepustet, weil wir einfach eine kurze Pause gemacht haben, Urlaub
gemacht
haben. Und
gleich wieder rauf aufs Pferd.
Ja, und dann, wir wollten nochmal. Es war eben nur so ein kurzer Abschnitt, dass wir unbedingt nochmal wollten.
Hm, okay. Jetzt habt ihr ja Kirondo irgendwann gegründet, hast du ja gesagt, vor 4 Jahren. Und habt ihr das ganz blauäugig gemacht oder hattet ihr euch da entsprechend informiert vorher?
Ich hatte Gründung und Nachfolge studiert.
Oha, also richtig professionell eigentlich.
Eigentlich ja, ich war aber leider noch gar nicht am Ende meines Studiums.
Ah.
So, von daher hat mir vielleicht auch noch ein bisschen Know-how gefehlt.
Also hat dir noch gefehlt, was man auf jeden Fall beachten sollte von deinem Studium oder was?
Ja, den Bereich Finanzierung hatte ich noch nicht so ganz intensiv.
Das ist natürlich doof.
Ja. Und Julius war auch schon fertig mit seinem Studium, hat den Master im Bereich Sicherheitsingenieur und hatte auch schon einige Jahre festgearbeitet und war eigentlich auch tough im Berufsleben und kannte sich gut aus mit Zahlen, konnte gut kalkulieren und Pläne machen. Und da haben wir einfach unser beidiges Unwissen so ein bisschen zusammengepackt und das, was wir wissen und das, was wir nicht wissen, ausbalanciert und haben dann einfach begonnen.
Ja, aber eure Idee war ja super gut, lief ja auch am Anfang alles sensationell. Die Investoren waren angetan. Wo war denn dann das Problem?
Wir waren echt happy, dass wir es geschafft haben, Investoren zu finden, weil es also Startups, denkt man, gründet jeder, wo bekommt man das Geld her? Und vor allen Dingen war bei uns klar, wir brauchen eine 6-stellige Summe, also eine wirklich große Summe.
Okay.
Wir haben dann angefangen, so Pitch-Decks zu erstellen und ganz, ganz blau.
Pitch-Deck musst du mal ganz kurz für alle.
Ja, Pitch-Deck ist schon das coole Moderne. Das ist im Prinzip auf einer Seite mit allen Informationen aus einem Businessplan draufgepackt, damit es auch so ein bisschen stylisch aussieht,
okay,
wie so ein Designbogen.
Klar. Also ihr habt schon schwer beeindruckt, die Investoren. Mit eurem ersten Auftritt.
Ja, im zweiten Schritt. Also anfangs haben wir es auch noch falsch gemacht mit einem 45-seitigen Businessplan und Text und langweiligen Schwafelkram. Und dann haben wir schnell mitbekommen in der Szene, dass das gar nicht mehr in ist, so wie ich das in meinem Studium gelernt habe, sondern dass man eben so einen Einseiter braucht.
Der überzeugt.
Genau, damit sind wir dann auch pitchen gegangen und haben uns da rangetastet. Und dann hatten wir wirklich von verschiedenen Investoren aus der Startup-Branche und von den Company-Buildern und Acceleratoren, da gibt es so sehr viel, hatten wir wirklich Zusagen, also einige Zusagen und konnten es uns aussuchen, was ja eigentlich eine komfortable Position war.
Mhm.
Habt ihr euch falsch entschieden, oder wie? Also habt ihr den falschen Investor gewählt?
Haben wir. Also ich hatte von Anfang an echt ein schlechtes Bauchgefühl. Mhm. Mein Bauch war zu dem Zeitpunkt super dick, weil ich war hochschwanger. Ich war tatsächlich auch schon einige Tage über dem Geburtstermin.
Ach du
also ich
meine
war
Güte.
Wirklich mega hochschwanger mit dem zweiten Baby.
Okay, ach du meine Güte.
Und
dann der falsche Investor.
Julius wollte das unbedingt, weil es waren die größten zwei namenhafte Mega-Gründer von Lieferheld und noch einem zweiten mega großen Startup, die alle erfolgreich waren. Und Julius wollte von den Besten der Besten lernen. Auch wenn ich immer gesagt habe, der Deal ist schlecht, die Leute sind schlecht, das passt nicht zu uns, das ist gar nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich hätte wirklich lieber Step by Step mich rangetestet. Hm. Ja, aber
die
wir
haben, dann, haben die euch dann gleich eine ganze Maschinerie hingestellt und ihr wart dann überfordert oder was war das Problem?
Ja, es war eine Kombi daraus.
Okay.
Aber eigentlich war es, es ist echt tricky, das zu beantworten.
Ja, dann weißt du, dann machen wir es anders. Ihr habt es ja hinter euch, Gott sei Dank, und ihr habt ja daraus gelernt. Jetzt habt ihr... ja, nun hast du gesagt, du warst schwanger, hochschwanger mit dem zweiten Kind. Jetzt habt ihr inzwischen ein drittes Kind. Ich frage mich insgesamt, es ist ein Riesenorga, mit Kind eine Familie allein zu managen. Deswegen sagt man ja auch managen. Das stelle ich mir schon mega stressig vor. Aber was hat denn dann noch zusätzlich dieser ganze Stress, den ihr mit eurem Startup hattet, mit euch als Paar gemacht? Seid ihr nicht, habt ihr euch nicht ständig gestritten?
Wir haben uns...
vor allen Dingen, wenn dein Mann da ja für dich falsche Entscheidung getroffen hat.
Ja, wir haben uns unglaublich viel gestritten. Die neuen Partner, die neuen Investoren haben auch gesagt, Sarah ist nicht mehr dabei. Also ich war quasi nicht mehr als Geschäftsführerin dabei, was für mich super schlimm war. Anfangs hieß es auch, Sarah soll gar nicht mit dem Team sein. Also null. Ich durfte gar nicht mehr an meiner Geschäftsidee teilhaben, was unglaublich schlimm war. Da hat Julius auch gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen einen Weg finden, der irgendwie einigermaßen fair ist. Und ich habe dann gesagt, es ist für mich in Ordnung, wenn ich eben nur für den Bereich Marketing verantwortlich bin und nicht mit als Geschäftsführerin dabei bin. Hm. Und wir auch im zweiten Schritt, es gab immer wieder ganz viel Trouble mit den Leuten, mit den neuen Investoren und den Company-Bildern. Und wir haben uns super viel gestritten, wir haben super viel kommuniziert, aber eigentlich waren wir stark in der Kommunikation, wir beide. Also es war immer sehr fair. Julius hatte extrem viel Verständnis für mich und hat versucht, die Dinge wieder einzuloten. Und er war eigentlich immer an meiner Seite. Das fand ich wirklich wichtig. Das finde ich auch wichtig in einer Beziehung, dass man, wenn man miteinander spricht, dann merkt, dass da eine Empathie da ist und dass man sich auch wirklich wichtig findet.
Jetzt hatte er dann auch am Ende seinen Job verloren und jetzt habt ihr ein neues Startup, LibriLeo. Ist ein gemeinnütziges Startup. Was ist mit diesem Startup? Was habt ihr da jetzt für euch gesagt, die und die Fehler machen wir auf gar keinen Fall mehr?
Ja, wir wollten halt definitiv keine Investoren mehr haben. Und
macht ihr alleine das Ding?
Wir sind dann im zweiten Schritt, haben wir ja eine gemeinnützige Organisation gegründet und haben eine Stiftung, die uns unterstützt. Auch mit unserem Stiftungsmanager gibt es Absprachen und Regeln und Dokumente, an die wir uns halten. Es ist aber einfach, man merkt, dass es ein Es ist ein schlauer Mensch, aber es ist einfach ein fairer Mensch und die Kommunikation mit ihm ist super, super auf Augenhöhe. Also es gibt natürlich immer Dinge, dass er sagt, mach das so oder mach das so nicht und wir sagen das auch so, das geht, das nicht, das geht. Aber man merkt, dass die Wertschätzung auf beiden Seiten da ist und deshalb kann man gut mit ihm zusammenarbeiten. Ja.
Startup and Down, unsere neue Podcast-Serie, könnt ihr auf allen einschlägigen Kanälen beziehen. Sarah, danke.
Danke.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wenn ihr heute schon mal bei uns in Deutschlandfunk Nova reingehört habt, dann wisst ihr, Berlin ist die Stadt Nummer 1 auf der Welt für alle Millennials, also für alle, die mehr Jahre im neuen Jahrtausend verbracht haben als im alten. Berlin hat es vor allem deswegen auf den ersten Platz geschafft, weil es die Partymetropole schlechthin ist, logisch, aber auch mit der Start-up-Szene. Nirgendwo in Deutschland hängen so viele Gründer ab wie bei uns in Berlin. Sascha Schubert ist aus Berlin, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Start-ups e.V. und jetzt live hier im Studio. Nabend.
Nabend.
Herr Schubert, es gibt ja so die Hotspots für potenzielle Gründer in Berlin, das Café Oberholz in Mitte zum Beispiel. Da hängen ja gefühlt den ganzen Tag lauter junge Menschen mit ihren Laptops ab und Kontakten, verkaufen ihre Ideen, treffen sich mit Investoren. Zumindest empfinde ich als Laie das so, wenn ich da reingehe. Ist das tatsächlich so einfach in Berlin zu gründen?
Ja, es ist, glaube ich, der Standort, wo es am einfachsten ist zu gründen, weil man hier...
Im Café?
Ja, im Café. Ich glaube, man kann inzwischen überall gründen, von zu Hause aus im Café. Besser vielleicht sogar noch im Café, weil man da vielleicht auch noch ein paar andere Leute trifft, mit denen man, wie gerade gesagt, seine Ideen ein bisschen betteln kann und gucken kann, ob man davon zumindest schon mal die Leute um sich herum überzeugen kann.
Also man hat da gebettelt und stellt fest, meine Idee ist voller Kracher. Und dann gehe ich einfach zu einer Bank und sage, ich brauche eine halbe Mille.
Oder wie? Na, bloß nicht zu einer Bank. Bloß nicht
da
zu einer Bank.
Da merkt man, dass ich Laie bin.
Bloß nicht zu einer Bank. Weil man sollte zu privaten Business Angels und Kapitalgebern geben, die einem Eigenkapital geben, also die mit einem ins Risiko gehen und nicht in jedem Fall ihr Geld wieder haben wollen, weil ein Startup ist ein risikohaftes Tun, damit kann man auch scheitern und dann braucht man Leute, die im Zweifel sagen, okay, jetzt haben wir in eine Sache investiert, hat nicht funktioniert, jetzt schreiben wir das Geld ab und nicht sagen, wir verfolgen dich jetzt für die nächsten 30 Jahre. Und
was bitte sind das für Leute, denen es egal ist, ob sie eine halbe Million verlieren?
Na, es sind nicht Leute, denen es egal ist. Die gewinnen natürlich auch lieber als eine halbe Million, als dass sie sie verlieren. Aber denen klar ist, dass auch junge Unternehmen auch mal nicht funktionieren können. Und die wollen dann im Zweifel, wenn es funktioniert, mehr Geld wieder haben als die Bank. Aber wenn es nicht funktioniert, dann auch gar nichts.
Mhm. Ist das in Berlin einfacher, einen Investor zu finden als im Rest von Deutschland? Ist Berlin deswegen die Start-up-Stadt in Deutschland?
Das ist einer der Gründe, weil ich glaube, inzwischen haben alle deutschen und alle internationalen Investoren, die in Deutschland aktiv sind, regelmäßig ihre Präsenz hier oder haben sogar ein Büro hier. Und wenn man die Torstraße entlang geht und dann in drei Restaurants reingeht, vielleicht beim St. Oberholz anfängt, dann trifft man wahrscheinlich.
Wir treffen uns immer im Oberholz wieder.
Trifft man wahrscheinlich 8 bis 10. Also die Zugänge in Berlin sind extrem einfach und die Wege sind sehr, sehr kurz.
Mhm. Wie unterscheidet sich denn zum Beispiel die Mentalität in Berlin von der vom Silicon Valley, wo ja auch gegründet wird, gefühlt jede halbe Minute?
Also ich würde sagen, die sind gar nicht so unterschiedlich. In Berlin gibt es vielleicht neben dem Thema Gründung auch noch ein paar andere Sachen, die die Stadt attraktiv machen. Also das ist vielleicht Kultur und gerade auch schon gesagt, vielleicht ein bisschen Party. Also ich habe den Eindruck, im Silicon Valley redet man nur über Tech den ganzen Tag und Berlin ist auch noch eine Stadt, die relativ lebenswert ist und wo man auch noch andere Sachen machen kann. Und ich habe so den Eindruck, so ein bisschen in Berlin ist man schon noch ein bisschen cooler als vielleicht im Silicon Valley.
Aber Als Gründer arbeitet man noch den ganzen Tag, da macht man noch keine Party und hat Spaß, dachte ich.
Nee, man schläft einfach nicht und arbeitet den ganzen Tag okay. und macht trotzdem noch Party.
Ja. Alles klar, okay. Sie wissen ja Bescheid, wie man das am besten macht. Wie stark hinken wir in Deutschland denn noch hinter den USA her? Hinken wir überhaupt noch hinterher?
Ja, also wenn man als Indikator sich so ein bisschen die Menge an Geld anguckt, die in Startups in Berlin oder im Silicon Valley investiert werden, dann ist es im Silicon Valley ja mindestens 10-mal so viel wie in Berlin. Also wir hinken noch relativ weit hinterher. Nichtsdestotrotz entstehen ja inzwischen auch Unternehmen, die an die Börse gehen oder 10.000 Mitarbeiter haben. Und da hat, glaube ich, vor 10 Jahren noch keiner mitgerechnet, dass die Unternehmen, die am stärksten neue Mitarbeiter einstellen und suchen, auf einmal die Startups sind, die man vor 5 oder 6 Jahren noch gar nicht kannte.
Sascha Schubert, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V., ist live bei uns hier im Studio und der bleibt auch noch hier. Macht sich's gemütlich, kriegt noch ein Säckchen und dann sagt er uns gleich, wie man es richtig macht, wenn man ein Startup gründen will. Gleich hier.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Unsere neue Serie Startup and Down. Wir haben ja schon viel davon gehört, davon, wie man es nicht macht vor allem. Sarah und ihr Freund zum Beispiel haben super losgelegt mit ihrem Startup, sind dann grandios abgestürzt, haben sich aber nicht unterkriegen lassen und haben bereits das zweite Startup gegründet. Alleine und erfolgreich. Jetzt reden wir drüber, wie die Berliner Startups insgesamt besser umzusetzen sind, auf was man achten muss, damit es halt eben nicht schief geht am Ende. Sascha Schubert ist immer noch hier aus Berlin, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V. Sascha, Sie sind ja selber, ich mag es nicht gescheitert nennen, sagen wir es mal so, es hat halt nicht ganz funktioniert. Warum nicht? Vor allen Dingen, womit hat es nicht ganz funktioniert?
Also das erste Startup, was wir gemacht haben, war ein Social Network für Frauen. Und jetzt Die Radiohörer sehen es nicht, aber es steht hier ein Mann. Das war vielleicht schon mal der erste Grund, warum es gescheitert ist.
Das ist eine Frau mit einer sehr tiefen Stimme.
Die Idee, die war nicht so ganz authentisch für einen Teil der Gründer. Und es war auch nicht eine eigene, sondern wir haben einfach im Internet geguckt, in welchen Ländern funktionieren gerade welche Sachen. Und sind dann noch mit 12 anderen gleichzeitig gestartet. Und ich glaube, das war einer der Gründe, dass zwei von denen, die gestartet, von den 12, haben es halt besser gemacht. Die waren schneller bei den Usern, schneller bei den Investoren und die hatten dann am Ende auch ein bisschen mehr Erfolg als wir.
Darf ich mal ganz kurz nachfragen, weil ich es nicht verstanden habe? 12 sind mit dem gleichen Startup gestartet?
Genau,
mit der gleichen Idee?
12 sind so mit der grob gleichen Idee gestartet, ein Social Network für Frauen zu machen.
Okay.
Es gab damals so ungefähr 150 Social Networks für Tiere, Hunde, alles Mögliche. Und am Ende waren dann eben alle bei Facebook und ein paar haben noch so ein bisschen überlebt und wir haben dann zu denen gehört, die am Ende gar nicht überlebt haben.
Was denken Sie, woran ist es dann bei Ihnen? Was war das Problem bei Ihnen, weil Sie nicht authentisch waren, haben Sie ja schon gesagt? Oder?
Also ich glaube, wir sind schneller gescheitert als die anderen, weil wir nicht so richtig authentisch waren, weil wir uns sehr komplizierte Prozesse ausgedacht haben, um den Charakter eines Frauennetzwerks darzustellen. Also alle mussten anrufen vorher, was total hirnrissig ist. Und deswegen hat das nicht funktioniert und wir waren schneller tot als die anderen, die dann noch ein bisschen Geld eingesammelt haben. Aber de facto gibt es, glaube ich, in dem Markt überhaupt gar keine mehr, die da jetzt noch leben, sondern auch so große wie StudiVZ haben es dann nachher nicht geschafft, sondern es ist einfach alles zu einem Netzwerk gegangen.
Okay. Was haben Sie jetzt dann im Nachhinein aus Ihren Fehlern, die Sie da gemacht haben, gelernt?
Also jetzt neben der Tatsache, dass man vielleicht nicht mit so vielen anderen gleichzeitig in einen Markt starten sollte, hat auch das Team nicht so richtig zusammengepasst, kann man gar nicht sagen, sondern es haben halt Leute gefehlt, zum Beispiel der technische Leiter. Wir haben es damals in Indien entwickeln lassen und da war halt A, eine Sprachbarriere und B, auch ein ganz anderes Verständnis, wie man so ein Unternehmen dann aufbauen will und das hat nicht funktioniert und das nächste Thema ist dann, glaube ich, man muss auch relativ lange durchhalten, bis man Erfolg hat. Also beim nächsten Startup hat es dann 8 Jahre gedauert und das wurde dann verkauft.
Also das war erfolgreich und wurde dann verkauft.
Genau, das wurde dann verkauft an einen Übernehmer und ich glaube, da hat man schon gemerkt, okay, es war alles ein bisschen professioneller, die Leute waren auch besser und das Beispiel eben mit den anderen beiden, die ihr erstes Startup gemacht haben, das ist leider so, dass das erste und zweite Startup relativ oft scheitert. Ab dem dritten und vierten wird man dann in der Regel erfolgreicher und das ist auch wieder so, Übung macht den Meister. Hm. Und ich glaube, da muss man auch mit klarkommen, dass beim ersten Mal halt irgendwie die Scheiterwahrscheinlichkeit irgendwie 93% ist.
Und dann wird sie immer geringer.
Dann wird sie immer geringer. Man kommt leider nicht auf 90% Erfolgswahrscheinlichkeit, aber 50-70% ist ja auch schon mal ganz gut.
Würde auch keiner mehr Lotto spielen, wenn bei jedem Startup 90% Wahrscheinlichkeit wäre, dass es erfolgreich wird. Wenn Sie jetzt 3 Tops hätten, wo Sie sagen, die 3 Sachen auf jeden Fall beachten, dann sind wir vielleicht bei 75% zumindest mal. Was wäre das?
Also Top 1 ist aus meiner Sicht immer die Mitgründer. Na, man muss nicht nur komplementäre, also sich ergänzende Fähigkeiten haben. Also nicht 3 BWLer, die zusammen irgendwie ein Startup gründen, sondern es sollte jemand ein bisschen Marketingverständnis haben, vielleicht 1 oder 2, die Technik machen. Dann noch jemand, der sich vielleicht um Personal kümmert. Das wäre eine ganz gute Mischung. Und also extrem wichtig sind die Leute, die damit anfangen. Und von den Kompetenzen her. Und das andere ist halt Mindset. Sollte halt keine Beamtenmentalität im Gründerteam vorherrschen. Also niemand, der um 17 Uhr den Kugelschreiber fallen lässt oder die Computer ausschaltet, wenn gerade irgendwie der Server abgeschmiert ist. Ich glaube, da muss man auch darauf achten, dass man auch im Team nur Leute hat, die auch vielleicht mal die extra Meile gehen wollen. Und das ist erstmal das Wichtigste. Der zweite ist, glaube ich, eine gute Idee, sich für sich selber zu entwickeln. Ich glaube, eine gute Idee, die kann immer kopiert werden, aber die ist oft die Sache, die ein Team zusammenhält. Wenn man sagt, wir wollen zusammen Autos bauen oder Elektroautos bauen, dann will man ja vielleicht auch ein Stück weit die Welt verändern und damit macht man sich auch attraktiv für Leute, die an die gleiche Mission glauben.
Mhm.
Und der dritte Punkt ist, glaube ich, ja, möglichst früh mit Leuten reden, die sich auskennen, Mentoren, Investoren und da auch die Idee zu challengen, weil die sehen oft, okay, das hat schon mal 15 Mal jemand anders versucht, das heißt nichts, aber man kann zumindest aus den Fehlern der 15 anderen lernen.
Sascha Schubert, Dankeschön. stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups e.V. war bei uns live im Studio. Wie man ein erfolgreiches Startup gründet und dann ganz schnell wieder verliert. Die Geschichte von Sarah Seliger und Julius Bertram, die habt ihr schon gehört in Ansätzen. Aber wir haben eine ganz krasse, lange Serie dazu, Startup and Down. Und das komplette Ergebnis und alles, was die Damen und Herren erzählt haben, könnt ihr hören im Podcast ab sofort auf allen einschlägigen Kanälen zu beziehen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Gute Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ich höre schon auf.
Entschuldigung.
Da hat mich der, ich sag mal, frühkindliche Liedermacher-Einfluss von meinen Eltern mal kurz wieder eingeholt. Es kann eventuell daran liegen, dass es wirklich, wirklich spät ist und ich so langsam grenzdebil werde. Wie passend. Unser persönliches Ab 21 Betthupferl steht an. Und an dieser Stelle möchte ich zu euch sagen, kommt gut ins Reich der Träume. Mein Name ist Judith Ebert. Ich bin raus.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Bremerhaven. Ein im Schrank versteckter Liebhaber hat in Bremerhaven zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Eine 38-jährige Frau habe um jeden Preis zu verhindern versucht, dass ihr Lebensgefährte den Liebhaber entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Lieber ließ sie sich festnehmen. Die Frau hatte den Neuen am Wochenende mit in die Wohnung genommen. Als ihr Lebensgefährte am Sonntagmorgen nach Hause kam, zettelte die Frau einen lautstarken Streit an. Der Liebhaber versteckte sich derweil im Schrank. Besorgte Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus riefen die Polizei. Bei dem Versuch der Beamten, die Auseinandersetzung zu schlichten, geriet das Paar noch mehr in Rage und ging auf die Polizisten los. Das Paar wurde festgenommen. Kurz darauf wurde die Polizei erneut in das Haus gerufen. Unbekannte hatten die Tür zu der Wohnung aufgetreten. Sie wollten ihren zuvor im Schrank versteckten Freund befreien, der die abgeschlossene Wohnung nicht verlassen konnte.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.